ihr euch tatsächlich diesen Leitfaden, nicht nur den Leitfaden angeguckt habt, sondern tatsächlich auch die entsprechenden non-binding Guidelines, um zu sehen, ob wir irgendwas vom Radar verloren haben, was im Zweifelsfall noch adressiert werden soll. Aber ich will dem nicht vorgreifen, sondern ich übergebe mal direkt an dich, Thomas.
Ja, also wir haben in der Tat jetzt entspannte 20 Tage, um darauf zu kommentieren. Ich habe versucht, so schnell wie möglich nach dem Erscheinen des Entwurfs eine Unterlage zusammenzuzimmern, um Ihnen die Entscheidung ein bisschen leichter zu machen, was wir in eine eventuelle Stellungnahme, obwohl wir sollten eigentlich schon zwingend eine Stellungnahme abgeben, was wir da reinschreiben. Das ist die Präsentation, die Ihnen da beiliegt. Ich habe etwas untypisch möglicherweise für das Vorgehen des DSC-Mitarbeiterstabs schon mal gleich ein paar Pflöcke eingerammt, sprich ein paar Anmerkungen dort hinterlegt und ein paar Bemerkungen dazu. Habe mich dabei auf im Wesentlichen drei Dinge konzentriert. Erstmal habe ich mal geschaut, was haben wir denn bislang so für Themen da aufgeworfen. Und da steht da einiges im DS20 zum Beispiel drin. Dann habe ich auch das mal gegen die Stellungnahme gehalten, die wir im Januar, also Ende Januar, an die Tech abgeschickt hatten. Und dann sind mir noch ein, zwei Sachen aufgefallen, wo ich zumindest so ein Störgefühl habe, inwieweit das Ganze konform zur CSR-Richtlinie überhaupt ist. So, ich hoffe, Sie hatten Zeit, sich die Präsentation schon mal anzuschauen. Ich möchte jetzt nicht so gern nochmal alles von vorn bis hinten in Detail durchgehen, würde aber trotzdem schon mal an jeder Folie nochmal vorbeikommen wollen. Was da steht in dieser Präsentation ist natürlich nicht der gesamte Inhalt des Konsultationsdokuments, sondern das ist das, was aus meiner Sicht so der Knackpunkt, was die wesentlichen Inhalte aus dem Kommissionsentwurf sind. Das ist ein bisschen kürzer gehalten als der Tech-Bericht. Der Tech-Bericht, der hat ja irgendwie so 50 Seiten. Der Kommissionsentwurf, das sind jetzt gut 30. Es wird auch weniger vorab sozusagen begründet hingeleitet, sondern der Schwerpunkt liegt in den tatsächlichen Angaben. Wobei aber das Kapitel, das den Angaben Empfehlungen da vorangestellt ist, eigentlich auch das Kapitel ist, wo die meiste Musik spielt. Wir können das kommentieren. Ich sagte, wir haben 20 Tage. 20. März ist Deadline und wir müssen dazu zwingend die Eingabemaske nutzen, die die EU auf ihrer Webseite zur Verfügung stellt. Und das sind so Eingabefelder, sind auf der Folie 3, könnt ihr noch mal sehen. Und da sind im Grunde genommen nur Fragen gestellt, haben Sie Anmerkungen zu dem Kapitel sowieso und so weiter und so fort. Und dann gibt es hinten noch das letzte Fenster, da kann man noch zusätzliche Anmerkungen hinterlegen. Ja, es sind pro Feld 3000 Zeichen erlaubt. Ich habe das mal versucht auf einer Word-Seite darzustellen. Das sind so ungefähr zwei Drittel einer Word-Seite, zwei Drittel bis drei Viertel. Das ist schon eine ganze Menge, was man dazu schreiben kann. Aber wir müssen eben, wie gesagt, diese Eingabemaske benutzen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Wir hatten, nachdem wir unseren Comment-Letter zur Tech geschickt haben, von der EU-Kommission auch nochmal eine Anfrage bekommen, ob wir denn nicht gefälligst die Eingabemaske dazu nutzen würden. Und das haben wir aber auch dann relativ schnell abgebügelt. Und das hat dann am Ende aber dazu geführt, dass in der Auswertung, die auch tabellenförmig erfolgt, dann letztendlich keine Aussagen von uns auf der Kommissionswebsite zu finden waren. Deswegen sollten wir das vielleicht diesmal dann tatsächlich auch nutzen. Also es wurde schon gesagt, dass wir was abgegeben haben dazu, ne, aber es stand halt nicht was. Ja, also wir haben es zum Glück veröffentlicht.
Bitte? Nicht elektronisch, sondern
elektronisch. Ah ja. Genau. So,
Thomas, ja. Ein Punkt dazu. Also wenn wir tatsächlich am Ende diese Felder elektronisch ausfüllen, das sollten wir natürlich auf jeden Fall machen, damit wir in die Zählung mit reinkommen, würde ich trotzdem auch anraten, ein Dokument zu erstellen. Und sei es nur, dass wir den Text in irgendeiner Form vorher den Fragentext kopieren und dann unsere Antwort mit angeben und das dann auf unserer Website publizieren, damit wir nach außen hin auch deutlich machen können, ja, wir haben Stellung genommen.
Ja, ja, davon bin ich ausgegangen. Ja. Ich hatte mir jetzt noch nicht bis zum Ende überlegt, in welcher Form man das macht. Ich habe jetzt im Rahmen der Tech-Befassung gesehen, dass manche Konstituenten quasi einen Bildschirmabdruck dessen gemacht haben, was sie auf dieser Website dort eingegeben haben. Ich habe es noch nicht gecheckt, ob man das ausdrucken kann am Ende. Ich vermute aber schon. Mhm. Aber in welcher Form wir das machen, das würde ich sagen, das können wir uns dann hinterher noch besprechen. Und das ist, glaube ich, auch nichts, womit ich den Fachausschuss befassen möchte. Was sagt das Konsultationsdokument? Ja, das Ganze ist natürlich zu lesen, sagt die Kommission selbst mit der CSR-Richtlinie, mit dem eigentlichen Dokument, das eigentliche Dokument in den Non-Binding Guidelines. Das, was da jetzt rauskommt, soll ein Anhang dazu werden. Das ist sozusagen aus den Vorbemerkungen im Dokument zu entnehmen. Der Annex ist auch zu betrachten im Zusammenhang mit den Prinzipien, die aus den unverbindlichen Leitlinien herauskommen. Und das sind die, die auf der Folie 4 im unteren Kasten aufgeschrieben sind. Also zum Beispiel umfassend, prägnant, strategisch, zukunftsorientiert, konsistent und kohärent und so weiter. So, und dann gibt es eben dieses Kapitel 2, How to use this supplement oder Guidelines. Also die Bezeichnung der Kapitel ist unterschiedlich. Einmal im Dokument heißt es Guidelines und einmal im Fragebogen heißt es Supplement oder umgekehrt. Jedenfalls ist das nicht ganz einheitlich. Da haben wir das Thema mit der doppelten Materialität und da würde ich vielleicht nochmal kurz ein bisschen fahren. Die COM nimmt im Dokument selbst schon auch nochmal Bezug auf den Artikel 19a in der Richtlinie, ne, wo dann steht, dass die Information anzugeben ist, die notwendig ist für das Verständnis der Geschäftslage, Geschäftsentwicklung und der Auswirkungen der Geschäftsaktivitäten auf das, was in der Richtlinie dann als Aspekte oder Matters eben benannt wird. Wir haben in Deutschland relativ lange Diskussionen, auch später dann im Zuge der Umsetzung der S20 geführt, wie dieses Und, ne, oder End dann auszulegen ist und haben das in der S20 ja auch nicht zumindest als ein Oder beschrieben. Das war auch das offensichtliche politische Verständnis beim Gesetzgebungsprozess, als es um die Umsetzung in Deutschland ging. Und nun hat die Kommission in dem Entwurf daraus ein Either gemacht, ne, indem sie dann sagt, diese Angaben, die sollten erwogen werden, wenn eine dieser beiden Perspektiven sozusagen zutrifft. Ne? Also wenn es entweder relevant ist für das Verständnis von Geschäftsentwicklung, Lage, Position und so weiter, oder aber für die Auswirkungen der Geschäftsaktivitäten auf, in diesem speziellen Fall, das Klima. Das ist ein Punkt, den finde ich schon ziemlich bemerkenswert, dass die Kommission das so deutlich schreibt. Wir wissen, dass es lange Diskussionen, auch einen politischen Kompromiss gegeben hat. Ja, so steht es aber nicht in der Richtlinie drin. Und an der Stelle wäre mein Vorschlag, dass wir diesen Punkt in der Stellungnahme stressen. Wir haben auch das BMRV schon darüber informiert, gleich nachdem es uns aufgefallen ist. Sehen Sie das auch so?
Also inhaltlich bin ich dabei, dass das nicht übereinander passt. Das ist ja die Krux diesen unverbindlichen Leitlinien. Companies should consider. Sie sollten darüber nachdenken, ob sie das nicht eventuell tun. Das ist ja etwas, was wir auch bei uns immer diskutiert haben, dass man da durchaus auf die Idee kommen könnte. Und wenn man das etwas ausführlicher machen möchte, dann liegt die Idee auch nahe. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, darauf hinzuweisen, dass das nicht passt. Zumal wir ja auch noch also schnell ein Missverständnis haben mit diesen zwei Perspektiven. Das ist in dem Kontext das Thema Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die Frage der Beeinflussung der Umwelt, der Aspekte. Aber wir kriegen ja noch diese zwei Perspektiven, einmal aus Unternehmenssicht, was macht das Unternehmen, und dann noch die Perspektive, was macht die Umwelt mit dem Unternehmen. Das ist ja da hinten mit diesen Kreisen sehr schön beschrieben. Ich glaube, da muss man nochmal darauf hinweisen, dass man das A nicht durcheinander bringen sollte und dass das, genau wie Sie gesagt haben, eigentlich nicht zu dem passt, was wir in der Richtlinie haben.
Der eine Punkt, den Sie ansprachen, den wir auch in der Stellungnahme in die Tech schon adressiert haben, ne? Das ist die andere Klassifizierung der Perspektive. Ja. Das ist unbenommen, daran hat sich auch nicht groß was geändert in dem Dokument. Das sehen Sie hinten an den letzten beiden Folien, da bin ich darauf nochmal eingegangen. Das sollten wir schon auch nochmal aufnehmen. Aber können wir nochmal besprechen, wenn wir soweit sind.
Ja. Vielleicht dazu noch ein Satz, der etwas allgemeiner gefasst ist. Auch jetzt schon in unserer letzten Stellungnahme. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr darauf drängen, dass etwas an der Richtlinie geändert wird. Und wenn wir das wollen, okay. Aber wir haben manchmal, gerade in unserer Kritik, den Satz anders angefangen, man könnte manchmal unsere Kritik so lesen, dass wir eine Änderung der Richtlinie befürworten würden, um das abzudecken, was wir im Moment aus bestimmten Dingen auslesen. Und wir meinen es ja, glaube ich, eher umgekehrt, dass die Richtlinie eher so bleiben sollte, wie sie ist und dass man dann mehr in den Non-Binding Guidelines ein bisschen aufpasst.
An der Stelle muss ich mal zurückfragen, weil in diese Falle sollten wir in der Tat nicht tappen. Okay. Welche Formulierung da... Ja gut, können wir auch im Nachgang vielleicht noch klären, aber dann das wäre für mich schon mal wichtig, dass ich das an der Stelle um Gottes Willen nicht so formuliere, dass das so verstanden werden kann.
Also ich hatte es etwas anders, also wenn das der Punkt ist, er war anders beabsichtigt und ich dachte auch, dass er eigentlich anders geschrieben war, nämlich die Frage, wie dieser Perspektivenwechsel praktisch verdrahtet wird mit den Anforderungen, die in der Richtlinie stehen, in der Bilanzrichtlinie. Und da haben wir nur darauf aufmerksam gemacht, dass die Kommission offensichtlich davon ausgeht, dass alles, was mit CSR zu tun hat, irgendwo in der CSR-Richtlinie verdrahtet wird. Und wir haben eigentlich gesagt, das stimmt nicht, weil der Teil, der sich auf die Materialität des Unternehmens besteht, eigentlich schon immer gesehen werden kann als Teil der Bilanzrichtlinie, nämlich im Rahmen der Risikoberichterstattung. Und das ist zumindest mal herrschendes Verständnis hier gewesen. Das heißt, das, was in der CSR-Richtlinie neu hinzukam, waren doch eigentlich zwei Dinge. A, das Ausmaß der Spezifizität der Einzelnen, nämlich der Aspekte, der Vorgaben, was darunter alles zu berichten ist. Das war vorher halt nicht so dezidiert geregelt. Und das Zweite eben diese zweite Perspektive, die wir bis jetzt eben auch nicht in der Bilanzrichtlinie hatten. Und wir sind der Meinung, dass ich nicht einfach behaupten kann, die TCFD-Leitlinien, die seien jetzt umgesetzt, weil die TCFD-Leitlinien sich eigentlich mit dem ganzen Public Policy-Krempel überhaupt nicht beschäftigen. Die haben eben nur den anderen Blickwinkel und der ist eigentlich, könnte man sagen, auch bisher schon mit der klassischen Bilanzrichtlinie abgedeckt gewesen. Das war also eigentlich da unser Hintergrund. Da wollten wir am Himmelswind nicht sagen, ihr könnt ja mal an der Richtlinie rumbasteln. Klammer auf, das Set, das werden die sowieso tun, Klammer zu. Denn alles das, was heute Non-Binding Guidelines ist, wird morgen Binding Richtlinie sein. Also da glaube ich, da sollten wir mal ganz felsenfest von ausgehen. Wir sollten dem nicht Vorschub leisten, aber wir sollten da uns ganz klar gewiss sein, dass das so gemeint ist. Ich habe vielleicht noch einen Punkt, den ich mir selbst habe sagen lassen müssen von einer gut ausgebildeten Amerikanistin. Das End im Englischen kann beides bedeuten. Das kann eine boolesche Und-Verknüpfung sein, das kann aber auch Oder bedeuten und es ist kontextabhängig. Wenn wir ehrlich sind, müssten wir sagen, dass wir ja schon selbst festgestellt haben, dass ein End nicht so wahnsinnig viel Sinn ergibt. Wenn wir uns alle an die kajütische Linse erinnern und wir gesagt haben, wie kann es denn eigentlich sein, dass ich bisher schon über alles Materielle berichten musste, was materiell fürs Unternehmen ist, dann wollen wir doch wohl nicht davon ausgehen, dass wir jetzt mit der CSR-Richtlinie deutlich weniger berichten, weil wir immer diese doppelte Materialität prüfen müssen. Das kann eigentlich wohl wenig sinnvoll sein. Also insofern, glaube ich, fanden wir das zwar nicht toll, aber so richtig als hartes Und haben wir es eigentlich auch nicht gelesen. Das müssen wir uns nur deutlich machen. Und wenn die Kommission jetzt sagt, okay, wir stellen das klar, was die Intention war, wie wir das gelesen haben wollten, dann musste ich mich belehren lassen und sagen, es ist jetzt ein bisschen plump aus dem End einfach ein Either zu machen, aber auf der anderen Seite, sprachwissenschaftlich ist das nicht ganz falsch. Der Fehler liegt dann hier im Grunde genommen eigentlich in der Übersetzung, denn im Deutschen ist ein Und nun definitiv mal ein boolescher Operator.
Und ein Sowie? So steht es ja in der deutschen Übersetzung der Richtlinie drin.
Ja.
Also rein logisch sehe ich das ähnlich. Ich wäre nur an der Stelle sehr vorsichtig, das auch zu schreiben.
Aber ich würde auch sagen, auch im Deutschen, ich würde das da auch im Kontext sehen. Auch da könnte ich und ich muss dann lesen, was vorher da steht. Wenn jetzt wirklich einer sagt, folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, Doppelpunkt und dann so wie in den Standards, da steht dann End oder Oder. Würde ich sagen, klar, das ist Bullshit. Ich Ich kann aber auch ein und, aber du musst berichten über das und das und das und das. Da würde ich nicht sagen, das muss dann alles erfüllt sein. Oder wenn es das gibt, dann muss, also auch im Deutschen, meine ich, bin jetzt kein Sprachwissenschaftler, kann ich das auch anders lesen. Und da spielt das Oder überhaupt gar keine Rolle in so einem Fall. Wenn ich jetzt sage, du berichtest über das und das und das und das.
Naja, wir könnten natürlich in der Stellungnahme schreiben, dass das Verständnis in Deutschland so ist. Ja? Dann halten wir uns ein bisschen mit so einer ganz apodiktischen Aussage, es verstößt gegen die Richtlinie. Das könnte man machen, ja? So als Alternative.
Ich hätte vielleicht einen anderen Vorschlag. Ich würde vielleicht darauf hinweisen, dass diese Bezugnahme auf die beiden Perspektiven und die Verknüpfung der Materialität mit diesen im Rahmen der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten ein diskussionswürdiger Punkt war und dass wir vor dem Hintergrund eigentlich abraten davon, im Nachhinein eine andere Formulierung in den Non-Binding Guidelines zu wählen, als die, die in den offiziellen Guidelines-Richtlinien stehen. Ja, weil das Ambiguity schafft. Ich habe einen offiziell zu befolgenden Rechtsrahmen, der auch national umgesetzt worden ist. Und jetzt kommen Non-Binding Guidelines, die ein ähnliches, aber nicht genau identisches Wording benutzen und damit eigentlich die Zweifel im Grunde genommen nur erhöhen. Das ist kein gutes Vorgehen. Ja, deswegen würde ich empfehlen, an der Stelle wirklich die Formulierung zu nehmen, die eben auch in der Richtlinie steht.
Ich stelle mir nur die Frage, warum die jetzt hier alle geschrieben haben. Wenn die selbst schon gemerkt haben, da gibt es ein paar Böse, die lesen das so, dann ist das ganze Rumtanzen, was wir jetzt hier gerade machen, oh, das heißt ja einmal schnell weiter, dann bringt dann ja sowieso nichts. Und ich weiß nicht mehr, aber dann sollten wir, weiß ich jetzt nicht, ob wir dann, nein klar, wir sollten ja jetzt nicht schreiben, ändert das bitte mal, weil es ist ja eigentlich sinnvoller, dass es eben halt kein End ist, ja. Muss man denen ja nicht auf die Nase binden, aber anscheinend sind sie ja auf dem Weg dahin. Und egal, wie wir es jetzt adressieren, das wird die ja nicht irgendwie überzeugen. Ja.
Das ist richtig. Nur, wenn du diesen den Treiber siehst, ich glaube, man darf nicht verkennen, wenn wir über eine Richtlinienänderung sprechen, dann greifen politische Prozesse. Und dann müssen die Mitgliedstaaten und das Parlament eingebunden werden. Und da mögen dann durchaus Punkte hochkommen, die sagen, wir wollen hier aber keine bloße Aufzählung da drin haben. Hier ist es so, dass die Kommission, praktisch die Regierung, ihre Sichtweise auf die Dinge reindonnert und sagen, das war doch schon immer so gemeint. Und das ist das Problem, was ich damit habe. Man ändert hier, man gibt hier eine mögliche und wahrscheinlich auch, sage ich mal, gewollte Interpretation, stellt sie dar, als wäre sie non-binding, aber eigentlich sagt man, nee, das ist die Auslegung, wie die Binding-Richtlinie zu lesen ist. Das ist ja der Konnex dazu. Und deswegen, glaube ich, würde ich an der Stelle das schon einmal unboxen. Ich würde da keinen Widerstand ausüben, ja, weil Resistance is futile. Ja. Aber ich glaube, was man schon machen kann, ist, dass wir sagen können, wir haben bei der Umsetzung der CSR-Richtlinie durchaus das als Diskussionspunkt festgestellt und wir raten dazu, bei den Non-Binding Guidelines jetzt nicht die Unsicherheit, die sich ergibt, noch zu erhöhen, indem man hier grundlos das Wording ändert.
Ja, mein Punkt war nur, dass ich würde dann entgegnen, genau dadurch wird die Unsicherheit eben nicht erhöht, weil ich jetzt klarstelle, was mit dem End gemeint ist, nämlich ein Alber.
Aber ist
non-binding. Genau. Ja, das Argument verstehe ich, dass man dann sagt, dann, wenn das dann überhaupt geändert, dann muss es klargestellt werden. Nicht,
genau. Aber das denke ich auch. Die Kommission selbst hat eigentlich gar keine legale Befugnis dazu, etwas auszulegen, was eigentlich dem EU-Parlament zusteht, oder?
Ja, ich frage mich halt nur, ob dann, wenn wir sagen, im Amerikanischen und so weiter, kann das End beides, ob man dann sagt, da muss die Richtlinie geändert werden. Ich sage dann auch, das Parlament ist doch klar.
Die Frage ist ja, ob das nur im amerikanischen Englisch so ist oder auch im englischen Englisch, ja? Im britischen Englisch. Ne? Also meine Amerika gehört noch nicht zur EU.
Aber ich würde sagen, auch im Deutschen, ja, kommt es darauf an, was vor der ganzen Aufzählung steht. Ob das wirklich ein 01 ist oder was anderes. Das ist, glaube ich, unabhängig von der Englischen.
Gut, wollen wir so verfahren in dem Sinne, wie Herr Barkow das vorgeschlagen hat?
Ich wäre ehrlicherweise ohne die Hinweise von Andreas gar nicht darauf gekommen, dass man das unterschiedlich lesen kann, insofern sehr lehrreich und hilfreich an der Stelle. Und insofern muss das auch eindeutig geklärt werden. Sie können jetzt nicht irgendwo durch etwas hineininterpretieren oder reingeben meinen, dass der Sinnzusammenhang verändert wird. Insofern glaube ich, gibt es da keine Alternative, als die Frage dementsprechend zu platzieren und auch zu stellen.
Also um das mal, sage ich mal, auch vergleichbar zu machen, das wäre ungefähr so, als wenn der IASB einen IFRS veröffentlicht und dann gibt es eine Äußerung vom Stab auf der Website, wie ein Standard zu lesen ist. Da würden wir doch auch sagen, na, Moment mal, also wenn das eure Lesart ist, dann stellt es bitte gleich klar im Standard, oder? Und hier ist das im Grunde genommen eigentlich genau dasselbe.
Ja. Ich kann es ja jetzt mal darüber philosophieren, du hast kein Komma vor dem End, wie ist das zu sehen, aber in der Reihenfolge, wie es jetzt hier aufgelistet ist, in meinen englischen Kenntnissen, wäre ich nicht auf die Interpretationsvariante gekommen, Andreas, die du aufgeführt hast. Ja.
Aber nochmal eine inhaltliche Frage. Ist es nicht so, dass in diesem TCFD-Kontext nur die finanzielle Materiality betrachtet wird, der andere Aspekt nicht, so war mein Verständnis. Wenn dem so ist, muss ich es ja über dieses Either verknüpfen, weil ich sonst im Prinzip die TCFD quasi outscopen kann über die Materiality, indem ich sage, ja, es ist finanziell, interessiert mich nicht die Materialität. Das heißt, dass über den Need sozusagen die TCFD zu inkorporieren, auch der Need kam, die Materiality quasi auf beide Aspekte auszuweiten. Beziehungsweise, dass einer von beiden ausreicht.
Also ich nehme mal an, dass das hier nicht der Kerntreiber war, sondern das war genau der Punkt, den Guido gerade ansprach, dass die eben Wind davon bekommen haben, dass also einige Leute das, sag ich mal, anders auslegen, als es intendiert war. Was die Frage der TCFD angeht, ich hatte dazu ein Telefonat mit Herrn Kusterer und der sagte, es ist zwar richtig, dass die TCFD in erster Linie die Materialität auf das Unternehmen betrachtet, aber er sagte, es gibt fairerweise natürlich Reperkussionseffekte. In den TCFD-Leitlinien steht ja beispielsweise, dass ich Szenarioanalysen vornehmen soll. Und bei den Szenarien wird mein Handeln natürlich Teil eines Szenarios werden. Ja, sodass ich dann praktisch so Rückkopplungseffekte habe. Das ist jetzt nicht das Kerngebiet, also der Kern ist in der Tat die Berichterstattung auf das Unternehmen, aber es ist auch nicht so, dass wir sagen, wir blenden die Umwelt komplett aus, sondern die Umwelt kommt praktisch über diese Szenarioanalyse mit hinein.
Ja, zumal der Einfluss des eigenen unternehmerischen Handelns auf die klimatische Entwicklung ja auch sehr, sehr gering ist. Ne? Das sind ja noch viele, viele andere Spieler, die da eine Rolle spielen. Das noch zu erklären, Stefan, In dem Kommissionsdokument, ne, wird der Artikel 19a zitiert und gleich darauf kommt das. Ne? Also das bedeutet, dass either of both perspective, ja, ne, das ist ein ganz, ganz eng Zusammenhang. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich nur auf den 19a auch bezieht. Gut, wollen wir das Thema der doppelten Materialität dann zunächst mal beschließen? Und Ihnen bleibt abzuwarten, was ich da in den Stellungnahmeentwurf hineinschreibe. Gut, dann kommt ein bisschen was in diesem Kapitel, ne, How to use this supplement, these guidelines, was zu der Struktur der Angaben. Das ist aber nichts, was aus meiner Sicht kritisch ist. Ne? Das wären dort zwei Typen unterschieden. In dem Tech-Report waren es noch drei. Also klimarelevanten Angaben, die man erwägen sollte und zusätzliche Angaben, die man erwägen könnte und das eben bezogen auf die fünf Aspekte, wie sie in der Richtlinie auch stehen. Das nächste Thema, wo es zumindest bei mir so ein bisschen geknirscht hat, auch in dem gleichen Kapitel, ist das Thema Lieferkette. Dort befindet sich in den entworfenen Leitlinien, also in dem Annex, die Formulierung, wie sie oben in dem Kasten auf Folie 8 steht. Ja, da steht, die Einschränkung to the extent appropriate. Und in der Richtlinie, wenn man die daneben liegt, stellt man fest, dass dort eine andere Einschränkung ist, relevant and proportionate. Ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler, also ich will jetzt nicht behaupten, dass beides gleich ist. Kann aber auch nicht sagen, dass beides ungleich ist. Es schafft aber zumindest, das kann man glaube ich sagen, nicht gerade Sicherheit, wenn in den unverbindlichen Leitlinien da was steht, was nicht aus der CSR-Richtlinie kommt. Wir haben dazu im DRS-20 gemäß auch dem AGB ja geschrieben, dass die Angaben von Bedeutung sind und die Berichterstattung über diese Risiken verhältnismäßig ist. Ne? So steht es auch im Gesetz drin. Hier gilt eigentlich nichts anderes als das, was wir zu dem Thema doppelte Maßgeblichkeit gesagt haben, aus meiner Sicht. Also, dass man zumindest darauf hinweisen sollte und dass diese andere Formulierung in dem KOM-Entwurf ja zumindest keine Sicherheit bei den Anwendern schafft. Wäre das so auch in Ihrem Sinne?
Ich würde hier vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde an der Stelle sagen, dass wir nicht erkennen können, warum jetzt aus unserer Sicht ohne erkennbare Not eine andere Formulierung gewählt wird, die nach unserem Verständnis einen anderen Inhalt hat, eine andere Qualität mit sich bringt. Ich könnte das ja verstehen, wenn die im Grunde genommen versuchen, einfach Surrogate für die Wörter zu nehmen, die da in der Richtlinie stehen. Aber sprachlich würde ich sagen, ist das, was Sie sagen, etwas anderes. Also angemessen hat nichts mit verhältnismäßig zu tun. Also Verhältnismäßigkeit umfasst auch Angemessenheit, aber das ist ein anderer Ausdruck hier. Ja? Also die Tatsache, dass ich berichten muss, wird in den Leitlinien deutlich stärker gestresst als in der Richtlinie.
Würdest du sagen, dass eine Bedingung, wie sie in dem KOM-Entwurf steht, schärfer ist, dass ich dann eher in eine Berichtspflicht, wenn diese Empfehlungen binding wären, dass ich eher in eine Berichtspflicht reinrutsche, als das nach der CSR-Richtlinie?
So würde ich das lesen, ja. Genau, so würde ich das lesen. Ja, gut, denn du hast ja hier keine Qualifizierung mehr. Du hast nur gesagt, companies should. Und dann wird nur noch über das Ausmaß gesprochen, wird aber gar nicht mehr gesagt, ob das überhaupt relevant und verhältnismäßig ist. Du musst auf jeden Fall. Wir können nur darüber schreiben, wie viel du machst. Aber müssen tust du auf jeden Fall. Ja, und das mag ja sein, dass das einer Best Practice entspricht, dass das auch wünschenswert ist. Aber nochmal, wir haben Non-Binding Guidelines, die eine Erläuterung der Inhalte der Richtlinie darstellen sollen. Und da kann mir keiner erzählen, dass ich das jetzt in die Richtlinie reinlesen muss. Also hier wird im Grunde faktisch eine Art Softlaw geschaffen, ja, ohne, sag ich mal, einen großen Konsultationsprozess. Und das mag ich nicht.
Okay, weil das lässt ja sprachlich und auch inhaltlich miteinander verknüpfen, ne? Dass man erst diese Frage stellt oder sein Unverständnis darüber zum Ausdruck bringt, dass wir nicht erkennen können, warum da jetzt eine andere Formulierung gewählt wurde, die aus unserer Sicht auch noch sozusagen die Berichtspflichten verschärft. Mhm. Ne? Und dann kann man aber schon auch noch den Satz bringen, dass es auch zu Unsicherheit führt bei den Anwendern. Also weil in der Richtlinie was anderes steht, materiell eine leichtere Grenze sozusagen eingezogen ist. Ja. Und damit die Normen bei den Guidelines eigentlich so ein bisschen ihren Zweck verfehlen.